Also unser Artikel ging über die Flutsage und hat uns, das ist so, dass es wie ein wunderschönes Märchen beschrieben ist, dass da ein Fisch kommt und eben dem Manu, das ist ein Gott, einer der vielen Götter, sagt, es wird eine große Flut kommen und ich helfe dir und dafür musst du mir aber erstmal helfen. Der Fisch will eben auch gerettet werden. Und er muss ihn so über so eine kleine Schüssel, die hat er nebenbei in der Waschschüssel gefunden, den Fisch. Und wird er so stufenweise, wird der Fisch großgezogen, weil wenn er zu klein wird, dann wird er wieder gefressen. Und dann ist der Fisch groß und dann baut eben der Manu wie eine Arche Noah, ein Schiff. Und als die Flut dann kommt, da zieht der Fisch ihn eben nachher auch auf so einen Berg und er befestigt das Schiff und als das Wasser runtergeht, steht das Schiff da oben. Also das ist, fanden wir, wie die Arche Noah. Es ist eigentlich ein wunderschönes Märchen, ganz wunderbar geschrieben, das könnten wir auch unseren Kindern gut vorlesen. Es ist aber eben die Arche Noah und unsere Gedanken waren da auch, warum das so gleich sein kann, nicht? Sicherlich, so örtliche Überschwemmungen hat es vielleicht überall mal gegeben. Du hattest ja auch gesagt, Herr Michael, den Gedanken des Abschreibens. Das ist jedenfalls sehr stark identisch. Und dann kommt auch wieder so ein interessanter Ansatz, dann ist er eigentlich alleine ja wieder, der Herr Manu, und dann opfert er es. Und dann muss er sich ja auch erst wieder eine Frau machen, also so auch wie in der Bibel. Und die macht er aber dieses Mal, das macht er aus Milch, Molken und Quark, werdet ihr gemacht. Ne? Und
daraus entstand in einem Jahr ein Weib.
Ja, 900, ne? Bibel. Und so interessant ist auch, es wird dabei immer ganz viel Gehorsam gefordert, was wir auch mal, also ich muss schon Vertrauen haben, dass ich dem Fisch helfe. Und dann hilft er mir, der Fisch. Oder auch,
nachher diese. Er sprach dann auch nicht, ich will dich dann auch retten, wenn du pflegst.
Ne? Ja, und nachher bei dem Nachkommen, das ist auch nicht, da vertraut er eigentlich auch sehr darauf. Und ja, nachher hat er, wie heißt das hier, er irgendwann mir wünscht und dieser Segenswunsch wurde ihm eben zuteil dann.
Und geistlich ist vielleicht auch noch von Bedeutung. Er lebte dann zunächst einmal betend und fastend, nach Nachkommenschaft begierig.
Also ich habe diesen Text auch bewusst ausgewählt, weil es gewisse Parallelen bietet, die uns vor Augen führen soll, dass wir manchmal im Gespräch auch anknüpfen können, an Wissen, was dort bei Jesus schon vorhanden ist, aus den Heiligen Schriften, und zu sagen, ja, davon berichten die eure Heiligen Schriften auch. Aber bei uns ist das noch genauer, denn bei uns hat das Gott geoffenbart, wie das nun genau gelaufen ist. Dann ist das Bibel nicht alles so fremd, dass wir jetzt sagen, wir kommen, das ist ja alles falsch, was du glaubst, sondern zu sagen, na, da gibt es hier schon Ansätze von dem, was auch an Hindu bekannt ist. Was uns auch bewusst sein sollte, ist, Hindus leben sehr gerne Geschichten. So etwas wie dieses hier, das ist eigentlich die überwiegende Zahl der Überlieferungen, sind Geschichten, und zwar nicht so sehr wie der Bibel, historische, und das geht genau zu dem Zeitpunkt, sondern wir sind mythologische. Keiner weiß genau, wann das ist. Es ist keine genaue Ortsangabe, es ist keine genaue Angabe der Zeit, wie lange das gelang ist. Also es spielt alles keine Rolle. Sondern schöne Geschichten, die eine Moral haben, das ist sehr beliebt. Das können wir auch benutzen, wenn wir den Glauben erklären, wenn wir kleinen Geschichten den Glauben erklären. Ja, dann vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Gruppe. Ist das denn die Professor Hilz?
Na, danke für den Impuls.
Ja, dann machen wir das auch noch weiter. Bitte.
Darf ich euch das sehen? Einfach ranklammern hier, ne?
Ja, also unser Abschnitt ist eigentlich schon so ein bisschen unterteilt. Da sind ja wahrscheinlich immer eine ältere Person, die einen anderen belehrt, so vier Abschnitte.
Seite 34 bis. Seite 35 bis 37, diese
Upanishaden,
Lehre des Chandelier und Sabine.
Ja, in der Strukturierung sind wir also dazu gekommen, dass der erste Text beschreibt, wie man im All, also in dem Brahma, aufgeht und wie der Weg dahin aussieht. Und der zweite Text beschreibt, das Material, aus dem die ganze Welt besteht, ist die letzte wirkliche Realität, also das Atman, was auch jeder Mensch so in sich hat. Und der dritte Abschnitt beschreibt, was der Atman ist, nämlich der eigentliche innere Mensch. Der vierte Abschnitt beschreibt die Erlösung, nämlich nichts mehr zu wünschen. Willst du das mit den Lehren machen?
Dann sollten wir rausarbeiten, was für Lehren in den einzelnen Texten aufgeführt werden, also an was sich ein Hindu zu halten haben soll. Nett. Verkabelt hier. Und zwar soll er einmal auf seine eigene Gesinnung achten, weil hier steht halt, so wie er halt hier auf der Erde lebt, wie seine Gesinnung hier halt auf der Erde ist, so wird es halt nachher auch im Tod bewertet, halt dieses Karma, da wird das alles dokumentiert und je nachdem, so wird er halt auch belohnt. Und er soll halt, das größte Ziel ist halt, dieses Brahma anzustreben, diese vollkommene Ruhe, das soll halt auch sein Ziel sein. Und Ehrlichkeit soll er anstreben, also es herrscht keine Unmoral. Und er soll bestimmte Werke vollbringen oder er hat halt Werke zu vollbringen. Einige Kastengruppen müssen halt Almosen geben. Und er soll alles Böse ablegen, alle Wünsche ablegen und er soll eigentlich sein Verlangen, das soll er abstellen und soll eigentlich Herr über sein eigenes Verlangen sein und soll auch keine Angst haben in dem Sinne. Also das sind so die Verhaltensweisen, die hier angesprochen werden.
Ja, und was war das jetzt? Die dritte Aufgabe, ne? Mhm. Unterschiede zum christlichen Glauben. Also ja, im Christentum haben wir ja den Fall, dass wir uns nicht so lange über die Lehren gewiss werden müssen, bis wir das irgendwie akzeptieren, sondern wir haben historische Persönlichkeiten und ganz bestimmte Orte und die Ereignisse, die beschrieben werden, die für die kriegen wir auch gleich eine geistliche Deutung. Und ein weiterer Unterschied ist, dass die Seele nicht einfach im All verschwindet, sondern was Persönliches ist. Außerdem gibt es nicht so den Unterschied zwischen der letzten Realität, sondern auch das Diesseits ist Realität, nicht nur das Weltall bzw. Brahma. Und dann wird hier beschrieben, dass das Atman göttlich ist, also hat jeder was Göttliches in sich und das widerspricht ja auch der christlichen Lehre. Und die Vorstellung der Erlösung ist auch sehr unterschiedlich, denn hier bedeutet Erlösung ja keine Wünsche oder kein Verlangen mehr zu haben und im Christentum ist Erlösung eben im Himmel bei Gott zu sein. Vielleicht gibt es noch mehr Unterschiede, aber das ist, was wir jetzt so gefunden haben.
Also ich habe hier nochmal, dass die Erlösung bei den Hinduisten eigentlich durch Werk und eigentlich durch ihren ganzen Lebenswandel zustande kommt, dass sie ja genau darauf achten müssen, wie sie leben und eigentlich nur dadurch, dass erreichbar ist und dass bei uns Christen wir einfach durch Gottes Gnade errettet werden. Die höchste Stufe, die ein Hindu erreichen kann, ist halt dieses völlig losgelöst sein von jeglichem, also seine ganzen Wünsche etc. zurückzustehen und sich eigentlich von jeglicher weltlichen, was weiß ich, zurückzuziehen. Und bei uns Christen ist es ja eigentlich anders. Wir sollen uns nicht von anderen Leuten distanzieren und uns zurückziehen, sondern wir sollen halt Leute missionieren und wirklich auch in Kontakt mit Ungläubigen stehen. Ja. Das war's.
Gibt es Fragen von euch? Ich habe noch mal eine Frage, aber mehr an den Michael, an den Weilen. Hier steht im ersten doch wieder dieser Satz, die Einzelseele ist unsterblich. Das ist hier bitte.
Ja. Okay, also die Frage ist, die Einzelseele ist unsterblich, ausgehend von diesem Text. Also ich habe diesen Text ausgewählt, weil eben da relativ komprimiert auf verhältnismäßig verständliche Art und Weise vermittelt wird, wie der Mensch zum Ewigen steht und wie er das auch erreichen kann. Und die Seele ist insofern ewig, weil sie ein Teil von Brahman ist. Brahman ist das All-Eine, das, was eigentlich nur existiert. Und da ja Atman ein Teil von Brahman ist, ist sie ewig. Aber das heißt nicht, dass ich als Individualität, ich als Mensch, als solcher ewig bin, sondern nur dieses Göttliche, was in mir ist, das ist ewig. Das ist der Unterschied. Ja. Also bei dem ersten Text, den ihr behandelt habt, um das nochmal zu wiederholen, da war ja typisch dieses Erzählerische, nicht? Das ist ja hier gar nicht so sehr. Also hier geht es so ein bisschen mehr auch systematisch, so ein bisschen mehr erklärend, dogmatisch ab. Und der erste Text war ja sehr stark erzählend von der Sinnflut. Und das wurde alles aufgenommen und da habe ich euch ja auch gesagt, das ist etwas, was Hindus sehr gerne hören. Diese lehrmäßigen Texte ist eigentlich eher etwas für einen Brahmanen und für einen, der den Jnana-Marga geht, also den Weg über die Erkenntnis. Der setzt sich damit auseinander. Wie ist das Verhältnis von so und so? Das spricht uns intellektuell an. Diese Geschichten sind eher das, was für die meisten Hindus überwiegt. Deshalb können wir sie ja auch für Gespräche benutzen, indem wir Geschichten erfinden. Oder indem wir Geschichten übernehmen, die es im christlichen Glauben gibt. Oder auch, dass wenn wir aus der Bibel heraus in erster Linie von den Geschichten erzählen, die da wirken. Und es gibt eine ganze Menge Sagen und Überlieferungen davon, wie das nun eigentlich im Hinduismus gelaufen ist. Eine habe ich hier noch bei euch, so eine schöne Erklärung, die wird auch häufig sehr plausibel. Da wird nämlich gesagt, beim christlichen Glauben und bei den, also bei dem Buddhismus und bei den Religionen, da sei das doch genauso wie dieses, ja. Nämlich gibt es da drei Blinde und die sollen alle, haben sind eben blind, die sollen jetzt den Gegenstand beschreiben, den sie anfassen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gelesen irgendwo, das ist eine typisch hinduistische Sage, die sagt dann, ja, dann sagt der eine, oh, das hier, der Elefant, das ist eine riesige Säule und die ist weich, aber rund und groß und fest und so, das ist das. Und der andere sagt, nee, das kommt eigentlich so an. Rund ist der Elefant, aber das ist biegsam, so wie ein Schlauch und hat Löcher drin, ne? Und der andere sagt, nein, das ist gar nicht so, das ist wie ein Pinsel hier, ganz faserig am Ende und ganz dünn. Und dann sagt der Hinduist natürlich jetzt im Nachhinein, ja, genauso ist das mit den Religionen. Keiner kann wirklich erkennen, wie Gott ist und wie Religion ist, aber alle haben recht. Jeder beschreibt nämlich einen Teil des Ganzen. Und das Ganze ist eben hier der Elefant, aber der besteht aus all diesen Teilen. Und alle irren sich natürlich auch ein Stück weit, weil alle sie nur ein Detail, einen Aspekt dabei haben. Das ist also eine so eine Geschichte. Und in solchen Geschichten, das kommt bei Hindus gut an. Wenn wir gerade mal diese sehr bekannte Geschichte aufgreifen, die klingt ja auch erstmal sehr plausibel. Die hat ja so eine gewisse Suggestivkraft. Wo liegt denn das Problem an dieser Geschichte? Warum stimmt die denn nicht?
Es gibt ja tatsächlich einen Elefanten.
Genau.
Wenn wir jetzt mal an der Geschichte bleiben.
Ja, und weiter? Und bei Gott? Aber das beschreibst du ja letztendlich. Dann sagt man, ja, das ist ein Teil und der ist ja auch in Ordnung, aber jetzt gibt es dann die Hindus, die beschreiben einen anderen Teil Gottes und das ist auch ein Teil davon. Also der entscheidende Faktor, den du genannt hast, ist das schon. Du musst es nur ein bisschen noch anders formulieren. Nämlich du sagst, hier gibt es einen Elefant, aber mal in der Geschichte, nur wie bei mal nur in der Geschichte. Wer weiß denn, dass es diesen Elefanten überhaupt gibt?
Naja, sozusagen der Elefant selber. Oder wenn die
ja. So ist es. Wir können jetzt auch ein bisschen sagen, wenn wir es mal religiös fassen, der Hindu weiß das. Der Hindu ist der Sehende und alle anderen Religionen sind die Blinden. Ne? Weil der Hindu, der weiß ja, dass es den einigen Elefanten gibt. Wenn der Hindu auch blind wäre, ja, dann würde der vielleicht unter den Bauch tasten, würde sagen, naja, das ist eine große Decke, ne? Ist so stabil und so. Aber woher wissen wir denn überhaupt, dass es einen Elefanten gibt? Das muss ja irgendjemand sehen. Und hier sagt der Hindu, ja, ich sehe das. Das ist eigentlich sehr ignorant. Ne? Er sagt, alle anderen Religionen, die haben halt so ein paar Details, aber ich weiß, dass das alles zusammenhängt. Woher weiß der das? Übertragen, wenn wir das anwenden auf die Religion, die Behauptung, dass alle Religionen denselben Gott beschreiben, ist ja schön. Aber bitte sehr, woher weiß ich denn das? Woher kann ich das denn belegen? Das ist doch auch Fantasie. Das ist doch meine Idee. Ich sage einfach, die Religionen gehören alle zusammen. Aber woher weiß ich das denn? Es könnte doch auch sein, wenn die jetzt alles beschreiben, dass wirklich der eine ein Tau in der Hand hat, ein Seil, der andere eine Säule und der andere ein Autoreifen. Wäre ja möglich. Woher weiß ich, dass die alle zusammen gehören? Das kann ja nur der sagen, der ins Jenseits hineinsehen kann, der die Gurte beurteilen kann. Und das nimmt er für Hindu für sich in Anspruch. Das andere sind nur religiöse Erfahrungen jedes Menschen. Und ich sage jetzt als Hindu, ich weiß aber, die gehören alle zusammen. Dann müsste man jetzt fragen, ja wieso, woher weißt du denn das? Ja, das hat mir, das steht in unseren heiligen Schriften. Da sage ich aber, in meinen heiligen Schriften steht, dass das verschiedene Götter sind. Dass es mich den einen Teufel gibt, der die Menschen verführt, und den anderen einzig guten Gott, der die Menschen richtig leitet. Denn wir merken, im Grunde genommen steht ja bei dieser ganzen Geschichte schon fest, dass es sich nicht um einen Gott handelt. Das heißt, das Dogma steht schon fest und hier werden die Christen, Juden, Muslime nur noch mit hineingenommen. Naja, ihr Armen, ihr seid ja alle bloß so ein ganz kleiner Teil von uns. Wir, die als Hinduisten, die wir wissen, dass alles zusammengehört.
Ja.
Glauben löst jetzt dann, es ist nicht wie bei uns eine Persönlichkeit Gottes, sondern es ist irgendwie, ja, wenn wir echt
nichts. Genau. Es ist nichts und alles.
Ja.
Es ist das Alleine, das, was einzig ist. Ja. Aber du hast recht, es ist keine Persönlichkeit. Denn Brahman wird nicht als Gott angebetet. Brahma ist, als Gott, ist ein Gott, abgeleitet davon. Aber in der höchsten Instanz, auch Brahma löst sich noch auf. Und das ist, wir können auch nicht sagen, direkt eine Kraft, eine Energie. Ihr habt hier einige Texte, wo das ein bisschen beschrieben wird. Ne? Ist das bei euch auch noch so ein bisschen drin, was nun da Brahman oder das Alleine ist?
Ja.
Was kommt da drin vor? Du kannst es dir mal hier vorlesen, so ein Ausschnitt daraus, wie die das beschreiben, wenn du gerade einen hast.
Ja.
Ja, sonst die anderen Gruppen hören wir ja gleich. Auch bei euch ist das, glaube ich, auch noch mit drin, ne? So ein bisschen.
Das ganze All ist Brahma. In ihm aufgehen soll es als ein zur Ruhe gekommener verehren.
Ja, also so ein bisschen wird das ja beschrieben. Wir werden das gleich noch von euch etwas näher hören. Aber da merken wir, das ist eigentlich unfassbar. Man kann das auch mit Worten gar nicht mehr richtig beschreiben, was das sein soll. Wie gesagt, weil es keine Persönlichkeit als Gott hat, deshalb auch keine Individualität, die sich mitteilen könnte, wie das ja im christlichen Glauben der Fall ist. Da haben wir einen individuellen Gott, der nicht Mensch ist, aber der Person ist, der einen Willen hat, der Eigenschaften hat und der sich dann auch mitteilt mit seinem Willen. Das ist bei Brahman nicht der Fall. Weil auch Brahman ist irgendwie eine Art Urmaterie, Urzustand, Urgeist, der auch bestimmt wird von dem Gesetz des Karma. Das ist sozusagen eine Art kosmisches Naturgesetz, in dem auch das unterworfen ist. Ja. Ja.
Und ihr habt also einen Teil von mir, dass unser Gott sich uns offenbart hat, durch mitgeteilt hat.
Genau. Wir könnten hier den Spieß einfach ein bisschen umdrehen, könnten sagen, ja, ihr im Hinduismus, genau, ihr seid so, Gott hat sich euch nicht offenbart, ihr überlegt euch, wie Gott ist, und ein bisschen von Gott habt ihr erfasst. Aber bei uns, da hat Gott selbst gesprochen. Wir sind auch blind, aber Gott hat selbst gesprochen, und deshalb wissen wir, wie er ganz aussieht. Könnten wir einfach so eine Sage, die bei den Hindu sehr bekannt ist, also das ist eine sehr bekannte Sage, könnten wir benutzen, um dann auch auf den christlichen Glauben anzuspielen. Denn bei uns ist ja tatsächlich so, wir gehen ja nicht davon aus, dass wir besser über Gott Bescheid wüssten, weil wir besonders klug sind. Oder weil wir besonders intensiv Gott erfahren haben, sondern weil wir davon ausgehen, dass wir jetzt nicht nur beschreiben, was wir erfassen, sondern dass wir beschreiben oder nachsprechen, was Gott uns vorgesprochen hat, was Gott sich von uns selbst mitgeteilt hat. Eben wie der Elefant, der sprechen könnte, der jetzt genau sagt, ja, ich sehe genau so aus und beschreibt das und schreibt das vielleicht sogar noch auf und führt unsere Hände dann über seinen Körper, damit wir den ganz umfassen können. So ähnlich wäre das jetzt anwendbar. Und dann merken wir, ist aber plötzlich der Bann dieser Geschichte gebrochen. Nämlich diese eigentliche Absicht zu sagen, ja, alle sind doch gleich, was nämlich der Hinduismus tut. Ist ja alles gleich, spielt ja alles keine Rolle, keine Unterschiede. Das plötzlich gilt nicht mehr. Und da müssen wir auch sehen, dass wir nicht zu schnell bei so von uns von der Plausibilität oder der scheinbaren Plausibilität einer solchen Geschichte beeindrucken lassen. Sondern durchaus mal ein bisschen überlegen, oh, worauf will das denn eigentlich hinaus? Wo ist hier der Knackpunkt? Wo ist das Problem? Und das Problem hier ist, dass eben davon ausgegangen wird, ich als Hindu weiß ja, dass die eigentlich alle zusammengehören. Die einzelnen Leute wissen das nicht. Der weiß das nicht, der weiß das nicht, der weiß das nicht. Aber ich als Hindu, ich weiß, die gehören eigentlich alle zusammen. Und das ist jetzt die Frage, ja, woher weißt du denn das überhaupt? Und da müssen wir als Christen sagen, die einzige Möglichkeit, dass wir das wissen, ist, wenn dieser Elefant selbst reden könnte. Da müssen wir sagen, in den meisten Religionen ist das ja nicht der Fall. Da sind dann menschliche Überlegungen. Ja. Gut, dann kommt die nächste Gruppe. Wollt ihr?
Ja. Die Brahmana-Texte, woher kommen die eigentlich? Werden die aufgeschrieben?
Da können wir jetzt verschiedene Thesen vorschlagen, woher die kommen. Keiner weiß es genau. Also es ist ja auch in den Texten kein Autor angegeben, in den, wo wir sagen können, der ist Verfasser davon. Das waren Priester, die es aufgeschrieben haben. Das wurde dann mündlich überliefert, wurde irgendwann aufgeschrieben, immer wieder verändert und erweitert. Wir wissen das nicht ganz genau. Wir wissen ungefähr, in welcher Zeit. Meistens sind die auch über mehrere Jahrhunderte hinweg entstanden, aber es gibt keinen festzustellenden Autor. Das macht es dann auch problematisch. Aber das hängt damit zusammen, dass für die Inder auch vollkommen uninteressant ist, die Individualität, die einzelne Person, die da auftritt und auch die schreibt, ist vollkommen uninteressant. Ob das historisch wirklich so passiert ist, ist vollkommen uninteressant. Da merken wir den riesigen Unterschied zwischen der Bibel. Da lesen wir eben Lukas, der dann sagt, nicht, ich habe, lieber Theophilus, ich habe genau nachgefragt, habe genau untersucht. Oder bei der Geburt Jesu, als eben Kyrenius Landpfleger in Syrien gewesen war und als das und das und das passiert ist. Da ist das passiert, genau nachvollziehbar.
Das findest du in keinem einzigen hinduistischen Text. So, das ist egal, die Millionen von Jahren und ob das nur vor einer Million oder vor 100.000 Jahren war, das ist uninteressant. Und ob der nur ein Vishnu hieß oder Shiva oder Krishna, naja, gut, halten wir einmal fest, aber das ist auch nicht so wichtig, weil deren Individualität ja auch veränderbar ist, sich weiterentwickelt. Ja. Gut, dann kommen wir zu unserer nächsten Gruppe und dann übergebe ich euch das Mikrofon hier. Stellt uns eure Ergebnisse vor. Bitteschön.
Also die sind gar nicht so umfangreich, als dass ich mir das jetzt hier anmachen müsste. Wir hatten den Text auf Seite 39 und dann dahinter. Das ist in Versform geschrieben. Und wir hatten erstmal eine ganze Zeit damit zu tun, es überhaupt Verse daraus überhaupt zu verstehen. Ein Vers 2 lese ich euch einmal vor. Selbst wenn du hier dein Werk vollbringst und leben möchtest 100 Jahre, so ändert sich an dir doch nichts, du bleibst der Karma-Haftung bar. Also wir haben das so verstanden, egal was du machst, du kannst deiner Bestimmung nicht entgehen. Und da gleich entgegengesetzt, was wir glauben, ich denke, es ist nicht egal, sondern wir haben hier unser Leben Zeit, um eine Entscheidung zu treffen darüber, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Dann in Vers 3, die Welten sind dämonenhaft von blinder Finsternis bedeckt, in sie geht nach dem Tode ein, wer seine Seele hat befleckt. Also die Welten, ich denke, das ist das, was wir als die geschaffene Welt verstehen würden. Wo ich sagen würde, die Welt ist Gottes Schöpfung und von daher an sich nicht schlecht. Und es ist auch keine Strafe, hier zu leben. Sondern eine Möglichkeit, die wir nutzen sollten. Dann in Vers 5, 6 und 7, das erschien uns, als wenn es so eine Beschreibung dieses Atman wäre oder dieser Alleinheit.
Das innere Mensch, ne?
Es regt sich und es regt sich nicht, es ist stets fern und doch so nah, in allem wirkt im Innern es und bleibt doch immer auswärts da. Und so geht das dann weiter. Also irgendwie ist das auch so für uns vom Gefühl her nichts Fassbares, nichts Greifbares. Das jetzt in eigene Worte zu fassen, würde mir sehr schwer fallen. Ja, und dazu haben wir ja schon was gesagt. Ich denke, Gott sieht den Menschen anders, hat ein anderes Bild vom Menschen als Individuum, was sich entscheidet und seine Seele, die in Ewigkeit leben wird.
Und wir haben ja auch die Naturgesetze letztendlich, also Gottes Schöpfung dann wieder, ne? Wo jeder Mensch im Prinzip ja auch Gott erkennen kann, das heißt also.
Und dann so Verse wie in Vers 9, in blinde Finsternis geht ein, wem schon das Nichtwissen genügt, und in noch schlimmere Finsternis, wer über Schriftwissen verfügt. Also es ist irgendwie so, egal was du machst, ne? Ob du jetzt was weißt oder nicht weißt.
Also dieser Text, der Inhalt zeigt natürlich gerade diese hinduistische Frömmigkeit insofern, er sagt nämlich, derjenige, der das Ganze interessiert, der einfach in den Tag hineinlebt, der ist schon schlimm dran. Aber der sich jetzt noch einbildet, die Welt verstehen zu können, logisch, der ist eigentlich noch schlimmer dran, weil ich muss realisieren, dass ich die Welt gar nicht begreifen kann, dass die Welt nur vordergründig ist, dass sie nur Illusion ist, dass ich eigentlich sie gar nicht aufheben kann, weil dann nehme ich nicht nur wirklich für meinen Verstand und meine Wahrnehmung, dass ich die ganze Zeit davon loslassen kann. Das, was ich tun muss, ist ja, mir meines Verstandes und meiner Person bewusst zu werden, über sie zu regieren und sie dann auszuschalten.
Wo ich denke, dass es im christlichen Glauben das Wissen oder unser Verstand eine Möglichkeit Gottes ist, um uns ein Stück näher zu kommen, um sich uns zu offenbaren. Und diesen Versen nach, wenn dass wir da anders denken, das beweist ja schon die Tatsache, dass wir hier sind. Für uns ist Wissen ja auch ein Stück weit Gott erkennen und Gott verstehen und ihm nahe kommen. Ja, das ist eigentlich das, was wir gefunden haben in der Zeit, nicht alles. Zum Schluss ist es nochmal irgendwie so wie so eine Anbetung, wo dann auch irgendein Gott, ich weiß nicht, angesprochen wird.
Ja. Gut, danke. Mhm. Dann machen wir weiter mit. Ich komme nochmal zurück, wir haben es vorher.
So.
Kann ich nochmal dieses Karma?
Ja.
Das jetzt steht noch einmal diese Karma-Haftung und dann davor steht.
Ja.
Dieses Werk ist ja mal Karma.
Ja.
Mhm.
Ja, also wir werden auch sehen, es gibt im Hinduismus keine vollständige Definition. Wir sind ja gewohnt, deshalb habe ich ja auch gesagt, nach christlichem Denken ist Naturwissenschaft entstanden. Weil christliches Denken ist in einer gewissen Weise, es gibt Definitionen, es wird genau umschrieben, um was es geht. Das findet sich in Naturwissenschaften, das ist im Hinduismus nicht. Es wird vieles, sehen wir auch hier, lyrisch, in Geschichten gefasst. Und so ist Karma. Karma ist die Gesamtheit deiner Taten, so könnte man das sagen. Wenn du jetzt gute Sachen tust, werden die zu deinem Karma zugerechnet. Wie in einem Dateiprogramm wird das alles zusammengerechnet. Aber dieses Programm bewertet auch gleichzeitig, was ist gut, was ist schlecht. Und nach diesem Karma wird dann eine Endrechnung am Ende des Lebens gemacht. Jetzt nicht nur das eine, das andere ausgleicht. So kann man das auch nicht sagen. Die sind auch nicht gleich viel wert, die guten und die bösen Taten. Aber nach diesem Karma-Gesetz, was dann Computer ausgewertet wird am Ende des Lebens, wird bestimmt, wie und wo du wiedergeboren wirst. Also Karma ist eine Art kosmisches Gesetz, was aber all die deine Handlungen, alle Handlungen aufnimmt.
Und jetzt wird das Supersalmon, das ist auch, wenn ich sage, die haben auch Vorspieler.
In einer gewissen Weise, ja.
Mhm. Dann sagt er, du bist der Karma-Haftung wahr.
Ja.
Mhm. Ist das eigentlich das gleiche wie dieses
Kismet? Nein, das ist was anderes. Weil Kismet bezeichnet man ja mehr so eine Art Schicksal, Gott will es so, oder bei Adler. Das ist ein bisschen was anderes, weil hier geht es ja auch schon etwas um moralische Wertung, um das, was ich richtig tue, was ich falsch tue. Und alles, was ich mache, wird einmal aufgerechnet. Es geht um eine Art kosmisches Gesetz für richtig und falsch. Und jeder Wort, was ich sage, fließt sofort in das Karma hinein und wird am Ende berechnet. Also ich habe eine gewisse Verantwortung dafür. Aber ich trage auch schon die Karma meiner ganzen Vorgänger mit mir. Also alle meine Vorgeburten, die sind in meinem Karma auch mit drin. Also das ist nicht nur das, was ich getan habe, sondern die Millionen von Wiedergeburten, die ich schon erlebt habe, die sind auch im Karma mit drin. Und das verändert sich jeweils ein bisschen. Ein bisschen wird dann ausgelöscht. Sagen wir mal, ich habe in meinem letzten Leben meine Frau besonders gequält und jetzt in diesem Leben werde ich besonders gequält und das gleicht sich dann so ein bisschen aus und im nächsten Karma ist das dann wieder neutralisiert. So wie mit Säuren und Laugen, nicht? Wenn ich jetzt ein bisschen Säure dazu kippe, dann ist es wieder ein bisschen saurer und wieder ein bisschen Basen dazu und wieder ein bisschen basischer und irgendwann ist das hinterher neutral, dann ist es eben Wasser, nicht? So ungefähr, so muss man sich das eben vorstellen. Ja, wiedergeboren. Ja, genau. Aber Protokoll nur bezogen auf meinen Einklang mit dem Brahman. Ich könnte auch sagen, schlechte Taten sind diejenigen, die nicht mit Brahman übereinstimmen. Gute Taten sind die, die mit Brahman übereinstimmen. Also es gibt jetzt nicht einen festen Katalog von Sünden. Es gibt einige Forderungen. Aber das Karma geht weit darüber hinaus. Karma kann eben schon sein, sagen wir mal, ich esse jetzt zu hastig oder so. Schlechtes Karma. Vorbei, obwohl das keine direkte Forderung ist. Also alles ist vom Karma bestimmt. Ja.
Und dieser kosmische Computer, der das so regelt, das weiß man nie, wo der was damit ist oder wie das ist.
Der ist einfach so.
Das ist einfach
so. Das
ist so, ja. Der persönliche Mikrochip.
So, ja, wenn wir das technisch gestalten wollen, genau. Und der ist schon vorgeprägt und der ist kosmisch vorgeprägt, der war schon immer so, ne?
Das Blockprotokoll,
ja.
Ja, genau. Oder wir könnten vergleichen, so eine Art Naturgesetz, also so wie eine Art Naturgesetz. Da fragt man ja auch nicht, wann ist das entstanden. Also kein Ungläubiger fragt das. Das Gläubige wissen, das hat Gott gemacht, auch die Naturgesetze. Aber die Schwerkraft, dass alles hier im Mittelpunkt der Erde angezogen wird, das ist einfach so. Das nehmen wir mal als gegeben voraus. Und so würde ein Hindu sagen, das Karma ist einfach vorhanden. Das war schon immer da. Die Frage, wer das gemacht hat, die stellt sich gar nicht. Das ist so. Im Grunde genommen ja, es bietet auch eine sehr plausible Antwort auf alles Leiden in der Welt. Es gibt im Hinduismus liegt die große Frage, warum lässt Gott das Böse zu? Das Böse ist einfach eine der vielen Konsequenzen deiner letzten bösen Taten, die du getan hast, und die musst du jetzt abstottern, und dann geht es dir in deinem Leben nächstes besser. Deshalb muss ich den Armen auch nicht unbedingt helfen. Denn stell dir vor, jetzt helfe ich einem besonders Armen, der besonders hungrig ist. Ja, dann muss der in seinem nächsten Leben umso mehr hungern. Es ist doch gut, dass er jetzt hungert, dann macht er jetzt ein bisschen seines Karmas gut und im nächsten Leben geht es ihm besser. Ja, genau, richtig. Weil jeder ist ja selbst schuld für das, was er erlebt. Und deshalb, auch ich muss nicht hadern mit Gott. Erstmal gibt es keinen persönlichen Gott, mit dem ich hadern könnte. Und zweitens ist es so, es ist ja eine Konsequenz meiner eigenen Taten. Von daher ist eine plausible Antwort auf die Frage vom Leiden und dem Übel und so in der Welt. Das wäre jetzt die Konsequenz daraus, nicht? Keine Spenden mehr zu geben und so, lieber etwas leiden lassen. Nicht? Und, ja. 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 Aber ich möchte euch jetzt gerade mal einschrecken dabei sagen, nicht? Wir sind keine Hindus. Nicht? Also, ja. Also gut, jetzt kommt die nächste Gruppe. Nächste Gruppe, bitte stellt uns eure Ergebnisse vor. Ach, kommt beide nach vorne hier. Hä? Kommt, erzählt uns.
Allein könnt ihr das sehen. Ja, danke. Also wir hatten, achso. Hey, wie geht das jetzt hier?
Hier so? So geht das irgendwie? Ja. Was ist das? Also wir hatten den, ja, so ein Gedicht, den Punkt 5. Das geht über die Seite 38, da sind oben noch so zwei Verse. Und dann davor ist dann noch sowas. Das ist der Punkt 5, Verse aus Brihat Aranyaka Upanishad, irgendwie sowas. Das waren wir dann. Habt ihr das? Also die zwei Seiten da. 37 ist das dann, alles klar, das stand nicht bei uns nicht dran. Ja, in den vier, also wir haben uns nur auf dieses Gedicht ein bisschen bezogen, weil das andere haben wir nicht mehr geschafft. Aber ich denke, da kann man auch viel rausziehen. In den vier Versen, da geht es erstmal so ein bisschen um die, ja ich sag mal, hinduistische Lehre, ein bisschen wie man die Erlösung erlangt und so weiter. In dem ersten Vers zum Beispiel wird klargestellt, dass man dass Brahma nur dadurch erlangen kann, dass man seine eigenen Wünsche, dass man seine eigenen Gefühle zurückstellt. Ja, zurückstellt, das ist eigentlich die ganzen Veranlagungen, die man hat, dass man die eher unterdrücken sollte und dass man dann eben das Brahma erlangt. In dem zweiten Vers, dann wird das sogar noch deutlicher gesagt, dass es überhaupt nicht, wenn man diesen Atman, also dieses Teil, erkennt, dass es überhaupt nicht notwendig ist, den Leib zu frönen, sag ich mal, also dass man seinen fleischlichen Gelüsten danach hängt. Das ist überhaupt nicht notwendig, wenn man dann eben den Atman erkennt. Im dritten Vers wird klargestellt nochmal, dass alles eben, diese Vielheit, dass es ein Ganzes ist. Dass das ganze All eins ist, dass alle Organismen ein Ganzes ist. Und das ist vielleicht auch viel später schon mal ganz hilfreich. Dann steht in der zweiten Zeile, steht dann da auch, der Denkende erkennt es klar. Später wird aber wieder gesagt, also in dem nächsten Vers wird dann doch auch gesagt, dass die Einheit eigentlich unerkennbar ist. Also wahrscheinlich ist es so, dass die Hindus das erkennen, aber der, der es nicht erkennen soll, der oder will, der erkennt es eben nicht. Ja, und in dem dritten Vers, Zeile 3, dann steht auch, von Tod zu neuem Tod geht, wer eine Vielfalt noch nimmt wahr. Also man muss es irgendwo selbst erkennen wollen, dann geht man von Tod zu Tod. Und diese Formulierung, die finde ich ganz interessant, von Tod zu Tod. Also wir haben uns ein bisschen darüber Gedanken gemacht, für uns als Christen ist es so, wir haben, für uns ist eher das Ziel das ewige Leben. Und für die, so widersprüchlich das klingt, ist eher der Tod das Lebensziel.
Das kann man ja vom Leben.
Ja, richtig. In dem vierten Vers ist es halt auch nochmal, wie ich schon erwähnt habe, es ist eigentlich unerkennbar und vor allen Dingen auch anfangslos. Das ist ein Widerspruch auch zu uns, die wir sagen, dass alles von Gott erschaffen ist. Es hat einen Anfang, hat für uns in unserem Leben ein Ende, auch wenn es ein ewiges Leben gibt. Also wir sind eigentlich auch endlos.
Wenn wir das ewige Leben erreichen.
Ja. Genau. Nur unser Tod, damit ist unser Ende, das ist das Ende unserer, sag ich mal, Handlungsfreiheit. Wir können hier entscheiden, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Ja. Und ja, da wird nochmal dargestellt in der letzten Zeile auch, der Atman ist unermesslich groß. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Also es ist überhaupt nicht greifbar. Für uns vielleicht ein bisschen, komm ich später noch zu. Also das ist erstmal so zum Inhalt, was da noch so gesagt wird. Das ist eigentlich meistens so Leere, ist das. Und dann zu dem Punkt 2, also Leere. Wie gesagt, zur Erlösung. Die Erlösung kann man nur erlangen, dass man halt diese Einheit erkennt, dass man seine Gefühle zurückstellt und sich ganz auf dieses Brahman da eben hinbegibt. Ist ein bisschen sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Aber irgendwo, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unverständlich, aber es ist eigentlich trotzdem so wie im christlichen Glauben. Man muss eigentlich nur dran glauben. Dann erkennt man es anscheinend, dass man von Tod zu Tod geht. Sehr unverständlich für mich, aber wahrscheinlich ist das auch die Vielfalt der Lehre. Naja. Dann, ja, die Beziehung Gott-Mensch, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, die ist eigentlich gar nicht so gegeben, Gott-Mensch. Der Mensch ist eigentlich, das ist für mich immer ein bisschen resignierend, der kann eigentlich überhaupt nichts machen. Der lebt halt so dahin, vegetiert so vor sich hin eher. Und einen Gott, wie wir uns ihn vorstellen, als Persönlichkeit gibt es nicht. Ist eigentlich nicht so der Fall. Ja. Und Punkt 3, das ist nochmal ganz interessant, christliche Glaube und die mystische Darstellung. Gott hat die Welt erschaffen und hier ist es halt anfangslos, habe ich ja gerade schon mal angedeutet. Gott hat uns auch die Natur als Vielfalt gegeben, denke ich mal. Wir können durch die Natur auch Gott erkennen, aber es ist schon alles, ist eine Vielfalt insgesamt. Also Tiere haben zum Beispiel andere Aufgaben als Pflanzen, Menschen. Die sind jetzt, die haben auch kein Heil oder sowas. Und das ist dann halt auch schon ein Unterschied zu dem hinduistischen Glauben. Dann glaube ich, diese Aussage, der Atman ist unermesslich groß, wenn ich das jetzt mal auf Gott so beziehe, Gott ist ja eigentlich auch unermesslich groß, das stimmt schon, nur denke ich, dass Gott in seiner Liebe zu uns eigentlich sich uns zu erkennen geben will, durch seinen Heiligen Geist eben. Das macht er ja jeden Tag eigentlich bei uns. Und hier ist es eigentlich so, ja, er ist so unermesslich groß, wir können die Hinduisten können ihn überhaupt nicht erfassen, also dieses Atman. Das ist im christlichen Glauben eigentlich schon anders. Und was uns auch noch so aufgefallen ist, man versucht, seine Gefühle auszuschalten, versucht einerseits aber auch irgendwie alles durch den Verstand so ein bisschen zu ergründen. Und ich weiß nicht, ob das so langt auch, weil bei uns ist es ja so, ich glaube, als Christ kann man nicht, also wenn man jetzt ungläubig ist, glaube ich nicht, dass man durch den Verstand den Glauben ergründen kann. Es muss schon irgendwie ein Wirken vom Heiligen Geist sein. Man kann selbst als Mensch vom Verstand kann man nicht Gott ergründen, glaube ich. Allein, da muss schon irgendwie eine Wirkung vom Heiligen Geist auch dabei sein. Das ist eben der Unterschied zum hinduistischen Glauben. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Ja, eben diese Beziehung Tod-Leben, dass eigentlich der Tod da der Sinn ist und bei uns eben das Leben. Andererseits auch nochmal zum Verstand zurückzukommen, wir haben ja auch heute Morgen da diese Folie gesehen mit den Yoga-Übungen, Praktiken, da wird ja auch doch an einer Stelle, glaube ich, doch auch gezeigt, dass man sein Gehirn irgendwie ausschalten sollte oder Verstand ausschalten sollte. Das ist eigentlich auch wieder ein Widerspruch zur Bibel, wo es heißt, Paulus sagt das mal irgendwie, seid nicht Kinder am Verstand, wir sollen auf jeden Fall unseren Verstand nicht ausschalten. Wird da ja vollkommen gefordert sogar. Und eigentlich so christliche Werte, wie zum Beispiel, dass man den Gott auch richtig lieben soll. Lieben mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Kraft, das wird überhaupt nicht irgendwie gebraucht in dem Glauben. Das ist irgendwie alles ziemlich kalt und resignierend für mich, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt in dem Glauben wäre, das ist ziemlich ein kalter Glaube. Aber es ist auch so, dass wenn ich überzeugter Hindu wäre, dass es für mich nicht als kalt erscheinen würde, weil es eben so ist. Es ist die Wahrheit und es ist eben so. So schade das ist. Ja.
Okay. Müssen wir das ergänzen?
Danke für alle Punkte.
Na gut. Ja. Habt ihr noch Fragen an unsere Spezialisten? Zum Beispiel unser Leiter, der Tempel Gottes, das heißt, der Leiter wohl, der ist das Unterschied an ganz vorher, ne? Durchaus. Also auch mit damit umzugehen. Ne? Sonst, wenn keine Fragen, dann lassen wir
euch.
Vielen Dank. Ja. Diese Zusammenfassung, das sind ja auch einige wenige Punkte, die oder einige wichtige Punkte, die jetzt den Glauben unterscheiden davon. Und sicherlich, dass der Körper unterschiedlich definiert wird, spielt eine Rolle. Wir müssen ja auch sehen, es gibt im Hinduismus nicht so etwas, wie wir als Sünde kennen. Es gibt also keine Sünde, wo gesagt wird, das ist jetzt das Falsche, sondern es ist einfach ein Nicht-Übereinstimmen mit dem Gesetz des Karma. Und deshalb gibt es auch keine Vergebung. Also es gibt ja auch niemand da, der vergeben kann, letztendlich. Also es sind ja Götter da, ne, die können uns mal gut sich für uns einsetzen, aber die sind ja auch noch nicht auf der letzten Stufe angelangt. Also sondern es ist einfach so, dieses Plus und Minus rechnet sich selbst miteinander auf und irgendwann komme ich dann ans Ende dahin wie ein Naturgesetz. Aber es ist keine Persönlichkeit, die vergeben könnte. Das ist ein großer Unterschied. Das hängt auch damit zusammen, dass es im Hinduismus hier einen Monismus gibt, so nennt man das. Und zwar Monismus heißt von Monos, von Eins. Letztendlich ist alles Eins. Und dann ist ja die Frage, wer will denn wem vergeben? Also wenn in mir ist ja Atman, ein Atman ist ein Teil von Brahman, Atman ist unendlich, ja wem will ich denn das ergeben? Atman ist doch schon vollkommen, ist doch schon unendlich. Der Atman ist nur unter einem bestimmten Naturgesetz stehend, im Augenblick belastet durch mein schlechtes Karma. Aber an sich ist das ja schon vollkommen. Das muss jetzt nur noch durchgebracht werden, bis es sich wieder vereinen kann mit Brahman. Es ist alles eins. Das ist im christlichen Glauben ja nicht so. Es gibt auch im christlichen Glauben etwas, was Gott widersteht. Der Teufel zum Beispiel. Oder auch der Mensch, der als eigenständige Persönlichkeit geschaffen ist, der auch gegen Gott entscheiden kann. Das ist ja gerade das Problem des Sündenfalls. Also es ist nicht von vornherein schon alles eins mit Gott, sodass wir nur noch meditieren müssen, um das auch zu erkennen. Sondern es ist schon durchaus Verschiedenartigkeit im christlichen Glauben vorhanden. Ja, stimmt. Es werden uns Dinge beschrieben, was wir da tun werden. Schön.
Und so. Ja. Ja. Wobei mit der Frau können wir relativ einfach antworten, weil wir finden nicht die Aussage Jesu, dort wird nicht geheiratet, noch wird man verheiratet. Es gibt nicht Mann und Frau, das ist ja auch die Antwort. Was ist nun die Antwort der Pharisäer, glaube ich, ist es nicht? Wenn jetzt einer da nun ein Mann stirbt und dann kommt sein Bruder, heiratet die Frau und dann kommt sein Bruder, heiratet die Frau und so immer weiter. Wessen Frau ist sie dann im Himmel? Und dann sagt Jesus darauf, nee, keine. Gibt's nicht mehr Ehe. Ja, ich meine, das ist vielleicht, sagen wir uns, für eine traurige Sache, nicht? Aber wahrscheinlich, ja gut, mag auch Ehepaare geben, die sagen, naja, endlich haben wir nicht mehr so viel miteinander zu tun. Ich hoffe ja nicht, dass das bei euch der Fall ist. Aber, ja, genau, richtig.
Wo wohnen wir?
Ja, genau. Also,
Ja, das wäre ja Frage. Meine Augen kein Problem, denn das ist ein Ergebnis der Sünde. Also, wenn ich einmal im Paradies sein oder im Herrlichkeit bei Gott sein werde, werde ich auch keine Skoliose mehr haben, eine Wirbelsäulenverkrümmung, denn das ist ja auch ein Ergebnis der Sünde, nämlich des Verkommenen, was Gott geschaffen hat, das ist pervertiert, nicht? Oder du wirst keine Probleme mit den Knien haben, nicht? Das ist auch ein Vorteil im Jenseits. Da werden wir diese Probleme nicht mehr haben. Es wird ja auch keine Krankheit mehr geben, es wird kein Geschrei mehr geben. Wir werden einen Körper haben, der irgendwie erkennbar ist, der aber nicht dieselben Zeichen trägt, wie wir sie hier haben. Es ist ja auch dann die Frage, wäre ja, in welchem Zustand kommen wir dann im Himmel an? Also in dem, wie wir sterben, oder in dem, wie wir geboren werden, oder in dem, wie wir mit 30 Jahren oder 20 Jahren sind, könnten wir uns ja vielleicht aussuchen, nicht? Oder der eine würde sagen, ja, also dann möchte ich aber möglichst früh sterben, nicht? Also, denn wenn ich jetzt da mit Arthritis und Chromo und Rücken und Glatze und so weiter, in den, so wie ich, nicht? Dann in den Himmel kommen, das ist doch nicht so schön. Also wenn es dann um die Ewigkeit geht, lieber so mit 20 sterben, schön und jung und frisch, nicht? Und dann so im Himmel kommen. Ja, irgendwie sowas, nicht? Ja, aber das wird nicht der Fall sein. Also all diese Veränderungen unseres Körpers, also auch all die Fehler, die mit der Zeit auftauchen, umso älter wir werden, die werden ja im Himmel nicht da sein. Also das heißt, wir werden einen neuen, einen verklärten, einen Herrlichkeitsleib bekommen, in dem wir irgendwie erkennbar sind. Ich meine, sehr faszinierend ist ja beispielsweise auch bei dem Berg der Verklärung. Da sind ja die alttestamentlichen Propheten und die Jünger haben die sofort erkannt mit ihrem verklärten Leib. Obwohl die ja nicht einen irdischen Leib gehabt haben. Also das heißt, irgendwie waren die erkennbar als solche, waren aber nicht den irdischen Bedingungen eines menschlichen Leibes unterworfen. Und so müssen wir sagen, es werden uns nicht alle Details genannt, aber es ist irgendwie für uns erkennbar. Ja, genau. Also du meinst, ob die jetzt nur mit Ikea-Möbeln eingerichtet ist, nicht? Oder ich weiß es, das weiß ich tatsächlich nicht, ja. Ich meine, wir lesen dann von den Straßen, dass da die Edelsteine rumliegen, nicht? Und Gold und so und alles durchsichtig und glänzend und hell und ja, also wir können stimmt, es werden uns nicht alle Details gesagt. Allerdings glaube ich, dass das Bild des Jenseits schon wesentlich anschaulicher ist für uns als das, was uns im Hinduismus geboten wird. Also es werden uns schon einige Aspekte genannt, beispielsweise, dass wir überhaupt als Individuum existieren, dass es einen Gott gibt, dass wir Gemeinschaft haben werden. Auch etwas von der Umgebung wird uns behandelt. Auch es wird uns gesagt, was wir da tun werden, zum Beispiel Gott loben und all solche Sachen. Das ist also schon gewisserweise konkret, nicht jedes Detail. Das liegt aber, glaube ich, auch eher daran, dass das mit menschlichen Mitteln schwer beschreibbar ist. Also stellt euch mal vor, ihr habt einen Eingeborenen irgendwo aus dem Amazonas. Den nehmt ihr mal im Missionsflugzeug mit nach, was weiß ich, Los Angeles, in die Großstadt. Dann zeigt ihr ihm da irgendwelche Fabriken und Autos und was weiß ich. Jetzt kommt er zurück in seinen Stamm. Und jetzt soll er den Leuten erklären, was er gesehen hat. Wie sollte er das tun? Die Leute haben das nie gesehen. Die haben kennen die Worte nicht. Der muss das irgendwie sagen, naja, also, wisst ihr, da war ein Vogel, der war aus einem harten Material. Ich meine, der kennt ja kein Aluminium und sowas, nicht? Und das Flugzeug kennt er ja auch nicht. Ich bin dann auf dem Vogel, habe ich gesessen, oder in dem Vogel habe ich gesessen, und in dem bin ich dann in ein fernes Land geflogen, und ja, und dann bin ich da herausgestiegen, und da fuhren, ja, wieso, das sind Autos, wie kann man das umschreiben, nicht? Also da fuhren große Gegenstände aus, härter als Holz, schneller als ein Fuchs, fuhren über eine gerade Bahn. Und ihr merkt schon, allein wenn wir die ganzen modernen Worte rauslassen, das wird alles ganz komisch, ne? Und so müssen wir uns sagen, wenn jetzt ein Johannes wirklich den Himmel gesehen hat, aber das auf der Erde gar nicht vergleichbar ist, das ist ja schwierig, das zu beschreiben. Und ich glaube, das ist eher das Problem, was wir in der Bibel finden. Das Problem in der Bibel ist, dass wir mit menschlichen Worten nur unzureichend beschreiben können, wie die himmlische Herrlichkeit ist. Denn die Leute haben sie ja gesehen, Gott hat sie da sehen lassen, aber ihnen fehlen irgendwie die Worte dafür.
Ja, und anders auch. Vor 200 Jahren gesagt hat, der kann sich ja auch noch mal vorstellen.
Richtig, ja, genau.
Und wenn er dann 40 Augen sein oder dann...
Ja. Ja, und wenn er jetzt die himmlische Herrlichkeit sehen würde, das sind ja viele Sachen auch, die jetzt nicht mit unserer technischen Welt begreifbar sind, dann kann man das nur unzureichend beschreiben. Ich meine, so typische Beispiele sind wie, was mir aufgefallen ist, also habe ich gelesen, himmlische Jerusalem, nicht? Was mir aber aufgefallen ist, dann steht da ja, die Straßen sind aus reinem Gold und das Gold ist so rein, dass es durchsichtig ist. Und da müssen wir sagen, das sind ja alles nur Vergleiche. Das sind hier die Tore wie Edelsteine und so. Natürlich, das ist kein irdisches Gold. Einerseits deshalb schon, weil auch 99% reines Gold wird nie durchsichtig. Gold ist nie durchsichtig, egal wie rein es ist. Das heißt, das irgendwie, es wird verglichen damit, das ist so wie Gold, so wertvoll und so rein und so super und irgendwie, aber es ist nicht unser irdisches Material, es ist irgendwas Himmlisches. Ne? Und da merken wir, es wird versucht, mit menschlichen Worten zu beschreiben, wie das im Himmel ist. Und das ist auch zutreffend, soweit man es mit menschlichen Worten zutreffend ausdrücken kann. Ich meine, wenn er jetzt sagen würde, die Straßen sind aus Hipsupsack oder so. Ich meine, was würde uns das sagen? Das ist irgendein himmlisches Material, was es auf der Erde nicht gibt. Ne? Ja, aber was würde uns das sagen? Ist ja viel weniger anschaulich, als wenn er sagt, naja, das ist Gold, aber ganz besonders reines Gold. Das können wir uns irgendwie vorstellen. Irgendwelche Ähnlichkeiten hat das. Aber Hipsupsack sagt euch gar nichts. Ne? Mir auch nicht. Das habe ich gerade erfunden. Ah. Das gibt es auch gar nicht. Aber so könnte man das ja sonst nur beschreiben. Nicht? Ein Material, was es auf der Erde nicht gibt. Bitte? Wäre meine Idee, ne? Vielleicht habe ich da ja Talent dazu, so ein paar, ne, Sachen so mit Fantasie. Ja. Und ja. Ja. Genau. Ja, genau. Okay, bitte.
Ich denke mal als Beispiel, mein Vater sagte, als er die Offenbarung gelesen hat, sagt er, war unvorstellbar vor 50 Jahren,
ja.
60 Jahren, dass, wie es da steht, die ganze Welt wird sehen, was da in Jerusalem passiert. Wie soll die ganze Welt etwas sehen, ja, was an einem Ort passiert? 20 Jahre später, wo die Fernseher so kamen, sagt er, jetzt kann ich mir das vorstellen.
Genau.
Jetzt kann ich das verstehen, dass das auch sein könnte. Früher war das völlig unvorstellbar.
Ja.
Aber es ist möglich. Und schon heute, denke ich mal, einige Dinge, von denen die Bibel berichtet, was da passieren könnte, oder sein, was da passieren wird, dass das schon mit heutigen Mitteln möglich sein könnte. Und bei Gott, der viel größer ist als das, was wir machen können.
Ja. Vollkommen richtig. Bibelkritiker der letzten Jahrhunderte haben sich immer genau auf diese Stellen gestürzt. Gerade dieses. Alle Menschen werden sie haben gesagt, das ist doch blöd, das kann doch gar nicht sein. Vollkommen unmöglich. Die Wissenschaft zeigt uns doch, das geht gar nicht. Wir können Versuche machen. Da hat man beispielsweise gesagt, da gibt es dieses Bild des Tieres und so weiter, ein Bild von Propheten, das wird angebetet von allen Menschen. Da sagt man, wir können doch Versuche machen. Jetzt stellt euch mal hier, jetzt schreit ganz laut, mal sehen, wie viele Menschen das hören. Ja, und dann hören, können wir sagen, naja, irgendwann, selbst der lauteste Mensch hat mal Verschluss. Ja, und jetzt soll das die ganze Welt, Millionen von Menschen, wie soll das denn möglich sein? Entweder die ersten fallen tot um, weil das so lautes Geschrei ist, und die letzten hören nichts mehr, geht doch gar nicht. Und das sehen wir durch moderne technische Entwicklung, wir sehen, das ist möglich. Aber wenn man, aber ein Johannes, der, stell mal vor, der würde jetzt in unsere Zeit hineinsehen. Ja, der würde das genauso beschreiben wie in der Offenbarung, aber eben natürlich mit den Worten seiner Zeit. Vollkommen klar. Und das ist für die Leute nicht verständlich. Und manche Dinge, die uns heute unverständlich sind, werden sich genauso klären. Aber wir müssen einfach sehen, dass es immer, unsere Weisheit, unser Wissen ist begrenzt, beschränkt auf das Wissen unserer Zeit. Und mit dem können wir nur schrittweise versuchen, das zu beschreiben. Deshalb sagt ja auch Paulus zum Beispiel, jetzt sehe ich wie durch einen Spiegel. Also ich erkenne nur undeutlich, so nicht ganz genau, wie ist das eigentlich sein. Aber natürlich, wenn ich bei Gott bin, dann ist alles klar. Ja, und er schreibt dann, glaube ich, auch, er wurde da entrückt, nicht, in den siebten Himmel, und dann schreibt er irgendwie hier, das sind unbeschreibbare Worte, hörte er oder so, nicht? Jetzt stellt euch mal vor, der würde jetzt irgendeinen Computertechniker hören, der da von Bits und Bytes und was weiß ich redet, dann würde er auch sagen, das sind unverständliche Worte, hat er gehört, nicht? Und wenn das jetzt nur himmlische Worte sind, noch viel radikaler. Ja, gut. Aber jetzt hoffe ich, dass wir keine unverständlichen Worte von euch hören werden. Ihr werdet uns noch den allerletzten Abschnitt vorstellen und das Ganze ergänzen, dann schließen wir hier mal den Hinduismus ab. Bitte, kommt nach vorne, berichtet uns.
Also weil wir zu dritt waren, deswegen hat man beschlossen, dass nur einer nach vorne gehen sollte. Also die anderen haben das beschlossen. Ich war damit einverstanden. Also wir hatten wahrscheinlich etwas weniger Zeit oder wir hatten einen längeren Text als die anderen, deswegen habe ich nicht so viel aufgeschrieben, aber ich versuche trotzdem das weiterzugeben, was wir so hier rausgefunden haben. Also es geht um eine Geschichte. Es geht um die Seite. Hier steht keine Seite. Also es geht um die eingeklammerte Nummer 8, Nachiketas und der Todesgott.
Das sind die letzten, das ist der erste.
Genau. Es geht um eine Geschichte, dass dieser Nachiketas zum Todesgott kommt und genau.
Die 8.
Und dann geht es weiter auf der Seite 42 und 43 und noch auf der Seite 44. Also der Text ist schon ziemlich lang. Und es geht hauptsächlich eben um diese Unterhaltung, dieses, was in Klammern bei 8 ist, ist nun die Vorgeschichte. Es geht hauptsächlich um die Unterhaltung zwischen Nachiketas und diesem Todesgott. Und ja, es geht in erster Linie um die Frage, die der Nachiketas hat, was ist mit dem Toten? Wie steht es um die den Toten? Das ist die Frage von Nachiketas an diesen Todesgott. Ja, und dann geht's. Es ist ein Gedicht. Es ist ein, also ich finde es, nachdem ich das gelesen habe, ich war wirklich erstaunt über die Poesie, die dahinter steckt. Also finde ich die Sprüche oder die aus, ist finde ich sehr schön, also zumindest die Reime und so, die finde ich sehr schön. Und ja, halt, es geht um die Frage, was ist mit den Toten? Das ist so der Inhalt und die Antwort, die dieser Todesgott ihm gibt. Ja, dann war der Punkt 2, was ist die Kernaussage? Die Kernaussagen, also ich meine, das sind sogar mehrere, da kann man nicht eine sagen, sondern mehrere. Also zuerst in diesem Vers 2, die Antwort ist zuerst, dass dieser Todesgott sagt, auch bei den Göttern ist darüber Zweifel. Groß ist die Frage, schwer ist sie zu fassen. Sprich einen anderen Wunsch aus, Nachiketas. Doch diese Frage sollst du mir erlassen. Also er ist sich selbst nicht sicher. Und er gibt gar keine Antwort auf diese Frage. Dann geht der nächste, oder eine andere Kernaussage ist in Versen 16 und 17, der Geist wird nicht geboren und er stirbt nicht. Er stammt von keinem und zu keinem strebt er. Er ist unwandelbar und unvergänglich. Und tötet man den Körper, dennoch lebt er. Als Kleinstes und doch größer als das Größte ist Gott im Herzen der Kreatur verborgen. Die Herrlichkeit des Selbst erkennt in Ruhe, wer wunschlos sich befreit von Schmerz und Sorgen. Und dann Verse 20 und 21. Nein, also so wie ich das verstehe, dieser Gott, der ist in jedem, der ist im Herzen der Kreatur verborgen und Gott ist alles in einem.
Die Begriffe sind zum Teil austauschbar. Ja.
Gut. Und dann die Verse 20, 21. Er ist der Wunscherfüller, Geist der Geister, der ewig eine, dem die vielen dienen. Den Weisen, die ihn in sich selbst erkennen, erblüht der ewige Frieden und nur ihnen. So sprach der Todesgott und Nachiketas, durch ihn belehrt, den Blick nach innen wandte, da ward er wissend, rein und frei vom Sterben, wie jeder, der Gott in sich selbst erkannte. Das sind so die Kernaussagen dieses ganzen Textes. Also das fand ich oder fanden wir so heraus. Ja. Also wenn man liest, überall sind so Kernaussagen drin, aber das sind so meiner Meinung nach die wesentlichen. Ja, das wollte ich gerade. Ja, die Gegenüberstellung. Es sind hier einige Dinge, die man als Christ bestimmt so bejahen kann. Zum Beispiel Vers 8. Der Reichtum kann den Menschen nicht beglücken. Nichts Irdisches verlangt, wer dich gesehen. Ich möchte leben, Tod, bis du mich abrufst. Ja, und dann sagt er, nur eins gewähr mir und die Unsterblichkeit will er haben. Also, dass der Reichtum den Menschen nicht beglücken kann, dass das nicht die Erfüllung des Lebens ist, da können wir mit einverstanden sein als Christen. Aber wir Christen wissen um das Leben nach dem Tod. Und das ist das, was hier überhaupt nicht vorhanden ist. Zuerst weicht dieser Todesgott seiner Frage aus und beantwortet sie nicht, sondern geht dann über in die Erklärung, was ist der Geist, bis auf diesen Satz, also der Geist wird nicht geboren und er stirbt nicht, sondern es ist eben das Ewige und der Kreislauf und so weiter. Ja. Also wir wissen um das Leben nach dem Tod. Zwar nicht so exakt, wie wir gerade so festgestellt haben, wie es da abläuft, aber wir wissen darum um das Leben nach dem Tod. Und in dieser Betrachtung wird diese Frage überhaupt nicht beantwortet. Dann wissen wir um einen Gott, auch der außerhalb von uns ist, der also uns offenbart hat. Und hier ist in der ganzen Betrachtung eben immer wieder davon die Rede, dass dieser Gott eben in uns ist und dass es keinen Gott gibt außerhalb unserer Existenz, sondern dass es nur eben Gott in uns, der Geist in uns. Ja, und dann ist eben das die Tatsache, dass wir von Gott belehrt werden, durch die Bibel ein persönliches Verhältnis zu Gott haben. Das ist ja hier dadurch, dass es praktisch, ja, dass der von dannen geht, den Blick nach innen gewandt. Ja, dass, um Gott zu erkennen, muss er nach innen blicken, in sich hineinblicken, den Gott in sich zu erkennen. Das ist ja das, was uns grundsätzlich im Widerspruch zu unserem Glauben ist, wo wir an einen persönlichen Gott glauben, der außerhalb ist, der nicht direkt in uns ist oder so.
Der wie unsichtbar, offenbar, erkennbar.
Ja. Ja.
Ich glaube, Sie auch gerade sehen, wenn Sie uns hineinschauen, dann ist es ja gerade ausgeliefert, dieser individuellen Vorstellung. Da hat jede andere Gottesvorstellung von uns, das brauchen wir ja nur versuchen zu testen. Das könnte jeder versuchen, in sich hineinzuhören, irgendwie zu meditieren, da würden vollkommen andere Vorstellungen herauskommen. Das ist ja nicht automatisch dasselbe.
Wir könnten jetzt auch sagen, ja, wie ist es möglich, dass in einem Sündigen und ja auch nach hinduistischen Vorstellungen fehlerhaften, mit vom Karma belasteten Menschen ein Gott wohnt, wird er nicht damit vermischt? Wird er nicht nach unserer Vorstellung auch unmoralisch, wird er nicht beschmutzt davon? Eigentlich müssten wir sagen, ja. Aber da merken wir, im Hinduismus gibt es diese Moral eigentlich nicht so sehr. Das ist böse, das ist gut, sondern es ist vielmehr, das belastet das Karma, das hebt es wieder auf. Aber es ist nicht so, dass Gott von vornherein alles Böse ausschließt. Ich habe ja auch von Krishna erzählt, der unmoralische Dinge tut. Das ist einfach so, als Gott kann man das auch tun. Das ist ja noch nicht vollkommen. Da merken wir auch, das ist ein Unterschied. Ja, wir werden an dieser Stelle den Hinduismus einmal abschließen. Ja.
Kannst du vielleicht noch was ergänzend sagen zu Hindu-Tempel, Gemeinde und
ja,
eventuell gibt es etwas Entsprechendes zu theologischen Fakultäten?
Ja, okay. Ich sage kurz etwas dazu. Tempel gibt es. Es gibt allerdings keine feste Tempelgemeinde. Wir könnten ja jetzt sagen, bei den Christen gibt es eine Gemeinde, die gehört zu dieser Kirche. Das gibt es nicht. Diese Tempel sind frei zugänglich für jeden Hindu und ich suche mir den Tempel nicht aus unbedingt da, wo ich wohne, sondern ich suche mir da aus zu dem Gott, den ich ausgewählt habe, den ich verehre. Nicht jeder Hindu besucht auch die Tempel, weil den Tempel zu besuchen ist insbesondere für den Weg des Bhakti, da wo ich einen Gott besonders verehre, und für den Weg des Karma-Maga wichtig. Einer, der Yoga betreibt, muss nicht unbedingt in den Tempel, das geht auch so, das kann ich zu Hause machen. Jnana-Maga ist auch möglich ohne den Tempel. Also nur für bestimmte Hindus ist der Tempel besonders wichtig. Neben dem Tempel gibt es besondere heilige Feste und heilige Orte. Heiliger Ort ist zum Beispiel der Ganges. Nach Möglichkeit sollte man regelmäßige Pilgerfahrten unternehmen an den Ganges, weil das Wasser des Ganges ist rein. Auch wenn da die ganzen Industrieabwässer drin sind, wenn da die Fäkalien eingeleitet sind, wenn das da stinkt. Ich habe eine Dokumentation gesehen, da schwamm dann eine tote Kuh drin. Und die Leute gehen da rein und nehmen das Wasser und das ist rein, trinken das direkt, verseucht, schmutzig. Aber das ist heiliges Wasser, das ist das Wasser der Götter. Es kommt also nicht darauf an, ob das chemisch rein ist, das ist spirituell rein und erleuchtet dich.
Ihr müsst auch wissen, in den Ganges werden jedes Jahr Hunderttausende von Toten reingeworfen. Und die verwiesen natürlich auch daran, aber das ist reines Wasser, das gehst du rein. Also wir würden wahrscheinlich sofort erstmal wahrscheinlich einen Ekelanfall bekommen und zweitens würden wir sofort krank werden, müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden, wegen allen möglichen Infektionen. Aber das ist reines Wasser, das nimmt man mit nach Hause, dieses Gangeswasser. Und da geht man zum Beispiel nach Benares. Benares ist einer dieser bekannten Orte. Und an Benares, rechts und links am Ufer, da sind ständig Feuer. Da werden dann die Leichen verbrannt. Man stirbt irgendwie, man hat das Geld, bringt man den dahin, bezahlt die Priester, die verbrennen das und schütten die Asche oder den Leichnam direkt in das Wasser hinein. Dann bringt man dann auch Opfer und betet zu den Göttern. Häufig eine gespenstische Atmosphäre, weil es das Singen, das Murmeln der heiligen Sprüche aus Sanskrit, in der Nacht die Feuer, die da flackern, die Leichenhaufen, die da sind, die Toten, die im Wasser treiben und die Leute, die da hinkommen und viele dieser Leute, die da hinkommen, die geraten regelrecht in Ekstase. Wir würden sagen, charismatisch Ekstase. Viele geraten außer sich, geben Prophetien auf sich, weil sie sagen, sie werden vom dem Gott Ganga, zum Beispiel der Gott des Flusses Ganges oder vom Gott Indra oder Ganesh erfüllt und der spricht durch sie. Und das sind besonders geachtete Personen, also die in Ekstase geraten und dann außer sich, ohne Bewusstsein, von diesem, durch diese Götter wird dann sprechen sie. Also es gibt die heiligen Orte und es gibt dann Feste. Beispielsweise bestimmte Feste, da werden dann riesige Figuren der Götter durch die Straßen getragen, mit Blumengirlanden da so, und dann feiert man die, geht zum Fluss und feiert das. Oder bestimmte Orte, an denen sich dann die Sadhus treffen und dann sind die anderen Shaulus, die kommen alle dazu. Dann sind da die Leute, die ihre Fleischerhaken hier durch die Brust haben oder die sich da selbst das Schwert durch die Brust stecken, die sind dann verehrt, weil die haben ihren Körper schon so weit im Griff. Die haben ihn schon so weit abgeschrieben, dass sie der Erleuchtung schon ein ganzes Stückchen weiter näher sind. Solche Feierlichkeiten gibt es dann auch. Tempel gibt es relativ viele. Neben den großen Tempeln gibt es kleine Schreine an den Straßenecken, vor denen ich meine Räucherkerzen aufstellen kann, Opfer bringen kann. Und jeder Hindu hat normalerweise zu Hause diese Haus-Puja, ein Haustempel, ein Hausaltar, vor dem er betet, jeden Morgen, auch genau festgelegt, was er da betet, und seine Opfer bringt. Also das ist so die praktizierte Religiosität. Da gibt es natürlich eine ganze Menge Riten, wie wird man geheiratet, wie wird man, geht man mit den Toten um, wie ist es, wenn ein Kind geboren wird. Auch diese Dinge prägen sehr stark den Alltag eines Hindu. Also es ist nicht nur diese allgemein religiösen Vorstellungen, sondern sehr konkret die Planung des Alltags. Das ist allein schon das Problem, auch wie finde ich, also wie gehe ich jetzt mit den Leuten der anderen Kasten um? Bis heute ist es insbesondere auf dem Land, zum Teil sogar in der Stadt so, dass einer der höheren Kaste keinen sozialen Kontakt zu einem aus der niedrigen Kaste pflegt. In der früheren Zeit, noch vor 20 Jahren, war das auch in den Städten üblich, da kommt ein Brahmane entlang, dann muss der niedrigen Kaste, muss dann von einer Straße springen, also von der Bürgersteig springen. Der darf den ja nicht berühren, sobald er ihn berührt, wird er unrein dadurch. Das ist eben sozusagen die, die in keiner Kaste sind, die fallen unten aus allen Kasten raus. Das sind die sogenannten Kandalas, nennt man sie, oder eben die Unberührbaren auch. Das ist die allerniedrigste Kaste, könnten wir sagen, also die keiner konkreten Bezug gehören. Die waren früher dafür zuständig. Sie durften eigentlich, also es wird auch genau geregelt, was sie machen dürfen. Die dürfen zum Beispiel bloß aus zerbrochenem Geschirr essen. Sie dürfen bloß Dreckarbeiten machen, das heißt Straße kehren, Mülleimer leeren, solche Sachen. Also auch die Berufe sind festgeschrieben. Allerdings, es gibt jetzt vier große Kasten und die Kastenlosen, die Unberührbaren. Und dann gibt es, ist jeder dieser Kasten noch aufgeteilt in Unterkasten. Also es gibt einige hundert verschiedene Kasten. Und man heiratet normalerweise auch nur innerhalb einer Kaste. Das Staatsgesetz schreibt in Indien sogar genau vor, welche Staat ist, wie viele Staatsposten in welcher Ebene von wie vielen Kastenmitgliedern besetzt werden darf. Also es muss ganz genau festgelegt werden, weil sonst gibt es Streit. Also so viel Prozent Brahmanen, so viel Prozent von den Krieger, von der Kriegerkaste, so viel Prozent von der Händlerkaste und so, nicht, müssen da drin vertreten sein. Sonst gibt es Streit, das geht nicht. Aber bis heute ist es so, man heiratet auch kaum über die Kastengrenzen weg. Das kannst du dir nicht vorstellen. Man wohnt auch getrennt. Die einen wohnen in diesem Stadtteil, die anderen wohnen in dem Stadtteil. Man hat wenig mit dem zu tun. Und wie gesagt, das hat nichts mit Geld zu tun. Du kannst als Arzt aus einer niedrigen Kaste Multimillionär sein. Das kratzt den Brahmanen gar nicht. Du bist trotzdem auf einer viel niedrigeren Ebene. Der würde nie deine Frau dir geben, deine Tochter deinem Sohn geben, selbst wenn du 20 mal so reich bist wie er oder 100 mal so reich. Spielt keine Rolle, weil das Geld ist nicht das Entscheidende. Der verunreinigt sich, wenn er mit dir zu tun hat, egal wie viel Geld. Und Geld macht nicht sauber. Wir sagen uns, Geld stinkt nicht, ist alles in Ordnung. Geld macht auch die Leute in Ordnung, aber das ist im Hinduismus nicht so. Geld ist zwar gut, wenn du es hast, aber dadurch kannst du nicht aufsteigen in der Kaste. Kannst dir keinen höheren Rang kaufen. In England, wenn du genug Geld hast, kannst du alles viel kaufen. Ne? Das ist in Indien nicht möglich. Du kannst nicht Geld bezahlen wie Brahmane. Das geht nicht. Da musst du schon warten bis zu deinem nächsten Leben. So kannst du das Geld nicht mitnehmen. Ja. Ach ja, genau. Also Priester ist eine spezielle Kaste. Es gibt eine Ausbildung dafür. Es gibt zwischenzeitlich auch Ausbildungsgänge an der Universität dafür. Allerdings wurden die Priester normalerweise nicht an der Universität ausgebildet, sondern in so einem Schüler-Lehrer-Verhältnis am Tempel selbst. Du gingst zum Tempel, hast einen Guru, eben einen Priester. Du musst natürlich auch zur entsprechenden Kaste gehören. Zu einer niedrigen Kaste kannst du sowieso keine Priesterausbildung machen. Du musst schon Brahmane sein. Dann wirst du als Kind schon an erzogen, bestimmte Texte zu lesen, zu verstehen. Und dann kannst du dich dafür entscheiden, jetzt auch vollzeitig Priester zu werden. Und dann musst du eine spezielle Ausbildung durchlaufen durch einen Guru. Der lehrt dir das, was er auch kennt. Du lernst das an den Schriften, heiligen Schriften der Hindus. Du liest natürlich nicht alle, du liest ausgewählte. Diejenigen, die dein Guru dir auch empfiehlt, dann machst du Meditationsübungen, du musst ja auch selbst da vorankommen, ist ja nicht nur eine intellektuelle Sache, sondern auch eine, dass deine Persönlichkeit sich da verändert und du Vorbild für andere werden kannst. Und es gibt jetzt keine Abschlussprüfung, wo man sagen kann, also bei den Gurus gibt es keine Abschlussprüfung, es gibt auch bei den Tempeln keine Abschlussprüfung. Es gibt auch so etwas wie Indologie, ne? also Wissenschaft eben über Indien, auch mit der Religion der Auseinandersetzung, das gibt es. Auch an deutschen Universitäten kannst du das studieren. Das ist dann aber ein rein akademischer Studiengang, da wird das auch nicht alles für real genommen, die glauben nicht unbedingt daran. Da lernst du auch, dass viele Sachen nicht historisch sind, wie sie abhängig sind, wie sie entstanden sind, aber das lernt natürlich kein Priester in Indien. Also diesen kritischen Umgang mit der eigenen Religion, das lernt man da nicht. Das kann man an europäischen Universitäten lernen, zum Teil auch in Indien, aber das ist streng voneinander getrennt. Universitätsstudium berechtigt nicht, Priester zu werden. Priester zu werden ist eine rein heilige Sache, das andere ist eine intellektuelle. Ja. Gut. Dann werden wir das jetzt so machen. Wir werden einen Schnitt machen und werden noch ein bisschen uns mit dem Buddhismus beschäftigen. Ich habe zwei Filmausschnitte, die ich ja schon seit gestern hier vorbereitet habe, um sie euch zu zeigen. Jetzt werde ich das auch tun. Und schaut euch die an. Wir werden nachher darüber austauschen, was uns darin berichtet wird. Und dann werde ich euch kurz etwas von der Geschichte des Buddhismus erzählen. Die wesentlichen Grundlagen, das ist relativ einfach. Und dann werde ich das auch bewerten. Und dann müssen wir die Sicherheit.
In ihm befindet sich auf einem hohen Sockel thronend eine 8 Meter große Goldstatue eines sitzenden Buddhas. Sie ist eine beeindruckende Buddha-Darstellung. Als heiliges Symbol gebührt der Figur ein erhöhter Platz. Trotz seiner imposanten Erscheinung wirkt er nicht einschüchternd, sondern hat durch sein mildes Lächeln eher ein gütiges Aussehen. Marmorbau von Wat Benchamabopit, Tempel des 5. Königs, ist im Jahre 1900 entstanden. Er unterscheidet sich von allen anderen Tempeln durch seine europäischen Stilelemente, wie die Verkleidung und Pflasterung aus Carrara-Marmor. Im Tempel säumen 53 lebensgroße Buddha-Statuen den Korridor und stellen eine hervorragende Auswahl der verschiedenen thailändischen Stilrichtungen dar. Unter ihnen befindet sich ein Buddha-Bildnis ganz besonderer Art, dessen Gestaltungsform aus Sukhothai stammt. Die Figur ist aus Bronze gearbeitet und fällt durch ihre weich fließenden Linien auf, die charakteristisch für die Kunst Sukhothais sind. Nach vorn gesetzt, so als wollte sie sich augenblicklich in Bewegung setzen. Die Statue ist als der schreitende Buddha bekannt. Was für ein kulturelles Umfeld hat in Sukhothai vor 600 Jahren eine solch ungewöhnliche Buddha-Darstellung hervorgebracht? Sukhothai bedeutet in der Sprache der Pali Dämmerung des Glücks. Historische Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass das Land von Sukhothai in seiner Blütezeit außerordentlich reich war. Es muss ein irdisches Paradies gewesen sein, in dem man Armut nicht kannte. Kilometer nördlich von Bangkok entstand hier an diesem Ort vor 700 Jahren das erste selbstständige Thai-Königreich nach einer erfolgreichen Revolte gegen die damals herrschenden Khmer. Auf diesem 2 Quadratkilometer großen Areal befinden sich über 30 Ruinen ehemaliger Tempelbauten. Im Mittelpunkt steht Wat Mahathat, der königliche Tempel der Sukhothai-Dynastie aus dem 13. Jahrhundert. Nach dessen Vorbild wurde später der Wat Phra Kheo in Bangkok gebaut. Der Buddha in der Mitte des Tempelkomplexes trägt stets eine frische safrangelbe Robe, das typische Kleidungsstück der Mönche. Buddha hatte ja nicht nur eine neue Lehre, sondern auch die Ordensgemeinschaft buddhistischer Mönche begründet. Verwitterte Statue erinnert uns heute daran. Es war der dritte König Rama Kamhaing, bezeichnet als Vater der Nation, der Ende des 13. Jahrhunderts dieses imposante Heiligtum bauen ließ und somit das goldene Zeitalter von Sukhothai einleitete. Er begann damit, Kulturelemente aus anderen Regionen zu übernehmen. Mithin entstammt die thailändische Form des Theravada-Buddhismus den Einflüssen aus Sri Lanka. Diese thailändische Inschrift, vom König selbst verfasst, teilt uns mit, wie reich Sukhothai war, dass er als König vom Volk keine Steuern verlangte und seine Untertanen freien Handel treiben durften. Sie waren fromm und Anhänger des Buddha. Der Buddhismus schuf Eintracht unter den Menschen und trug somit zum Wohlstand des unabhängigen Königreichs von Thailand bei. Das Volk war aufgeschlossen, stets bereit, neues buddhistisches Ideengut aufzugreifen. Die buddhistische Gedankenwelt führte auch zu Experimenten in der buddhistischen Kunst, welche die Tradition zusätzlich bereicherte. Dieses Buddha-Bildnis ist zunächst nur durch einen Schlitz in der Mauer zu erkennen. dicke, 15 Meter hohe Steinmauer umgibt diese prachtvolle Buddha-Figur. Der Platz scheint kaum auszureichen für die imposante 14 Meter hohe Buddha-Statue. Allein die mächtige Hand ist ein Meisterwerk der Bildhauerkunst der Sukhothai-Periode des 13. und 14. Jahrhunderts. Die Finger des Buddha sind vergoldet, Gold, das von den Opfergaben seiner Anhänger stammt. Linien der Figur gut erkennbar. Dieselbe Linienführung ist auch an anderen buddhistischen Statuen zu sehen, von denen man annimmt, dass sie aus dieser Gegend stammen. Hinter der Mauer befindet sich eine verborgene Kammer. Der Pfad ist schmal und dunkel und erlaubt somit nur einer Person hindurchzugehen. Kann der Besucher wiederum nur das Antlitz des Buddha sehen.
So, wir werden hier jetzt mal kurz unterbrechen. Ich habe ja noch einen anderen Ausschnitt. Ich glaube, das genügt, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Was ist euch aufgefallen an diesem Filmausschnitt über den Buddhismus? Viel Wert auf die Kunst, ganz genau. Und jetzt die Frage wäre, was wird denn in der Kunst dargestellt?
Der Buddha.
Genau. Also das heißt, als Person nur Buddha, im Gegensatz zum Hinduismus, wo wir ja viele verschiedene Gottheiten haben. Und bei diesem Buddha fällt euch auch noch mehr auf. Bei den Statuen, die ihr gesehen habt.
Dass er fixen ist und gewaltig.
Richtig, also es wird groß, gewaltig, eindrucksvoll, meistens sitzend. Sie sagen ja, eine große Ausnahme ist dieser stehende, schreitende Buddha. Und dieser Buddha soll dadurch eine gewisse Gelassenheit, eine Ruhe ausdrücken. Und er ist eben meistens in einer Art Meditationssitz. Das heißt, derjenige, der die Buddhaschaft erlangen will, der erlangt sie in erster Linie als Mönch durch die Meditation. Der Buddha ist ja Vorbild. Der Buddha ist jetzt nicht so sehr Erretter, sondern er ist Vorbild für die Buddhisten. Das ist ein weiterer Punkt. Also Buddha hauptsächlich dargestellt, andere Götter fallen weg. Er gewinnt eine Art Göttlichkeit auch. Nicht? Was, wie gehen die Leute damit um, mit diesen Statuen? Ja. Ja, durchaus. Also bestimmte Buddha-Statuen galten auch als Heilige als Schutz für ein bestimmtes Königreich, so wie hier eben ein Königreich von Thailand. Darüber hinaus auch die einzelnen Personen haben einen Bezug zu Buddha. Inwiefern? Jetzt am Ende wurde zum Beispiel etwas gezeigt. Genau, die Menschen verehren Buddha, sie bringen Opfer für Buddha und das wurde hier benutzt, dass eben Blattgold da auf die Hände von Buddha draufgelegt wird. Ihr seht ja, die Leute fassen eben die Buddha-Hand an, sie bitten Buddha um Hilfe in ihrem Alltag und solche Sachen. Es gibt Pilgerfahrten zu diesem verschiedenen Klöstern dahin. Also es gibt eine persönliche Beziehung. Buddha wird als eine Art Hilfespender angesehen und er bekommt auch Opfer gespendet. Das ist zumindest die Praxis heute. Das ist nicht die Lehre Buddhas ursprünglich, aber das ist die Praxis, wie sie heute stattfindet. Ja. Ihr seht ja auch, Buddha wird zum Beispiel als Mönch verehrt. Also bei Krishna, der ist umhergesprungen als Hirte, der hat sich vergnügt und so. Buddha ist der Mönch. Sogar in den Darstellungen mit langem Gewand herum, mit einem Mönchsgewand, das ist, sehen wir auch, der ursprüngliche Buddhismus ist eine reine Mönchsreligion. Das ist der Hinduismus nicht. Ihr seht ja im Hinduismus, du hast Kinder, du vergnügst dich, du arbeitest und so und bestimmte Phasen, da meditierst du halt. Aber Buddhismus ist eigentlich in seinem Ursprung eine reine Mönchsreligion. Was wir auch sehen, der Buddhismus war immer wieder Staatsreligion gewesen. Und als Staatsreligion wurde der Buddhismus auch mit Gewalt verbreitet. Das müssen wir insbesondere im Kopf haben, wenn uns irgendwelche Menschen weismachen wollen, der Buddhismus sei eine von vornherein vollkommen friedliche Religion. Das ist er nicht. Buddha selbst hat zwar keine Kriege geführt, aber seine Anhänger und Gläubigen haben das sehr wohl getan, um den Buddhismus zu verbreiten. Beispielsweise in Thailand. Wir werden das gleich auch noch sehen, beim Beispiel Japan. Da war das genauso. Also wir können sagen, in den meisten buddhistischen Ländern gab es auch Kriege. Das, was meistens angeführt wird, ist der Kaiser Ashoka. Den findet ihr auch in den Unterlagen immer wieder. Der hatte ein riesiges Reich in Indien erobert, ist dann Buddhist geworden und hat durch die Einsicht des Buddha gemerkt, jetzt führe ich keine Eroberungskriege mehr. Er hat ein großes Stelen an den Grenzen seines Reiches aufgestellt und gesagt, jetzt halte ich Frieden. Das konnte er machen, weil er sein Reich vorher durch Gewalt erobert hat. Aber schon seine Nachfolger, wo das Reich zerbröckelt ist, haben dann wieder zu Gewalt gegriffen. Also ist dieses Beispiel nicht typisch für den Umgang der Herrscher mit dem Buddhismus. Die Religion wurde, wenn wir das mal im buddhistischen Sinne sagen, immer wieder manipuliert für Herrscherzwecke, also auch für Machteroberung. Und das sehen wir, das war jetzt auch nicht nur der Fall von Herrschern, also Königen, die nicht Mönche waren. Wir werden das sehen, in Japan insbesondere, waren die Machtträger der staatlichen Gewalt über Jahrhunderte hinweg, waren die verschiedenen Klöster. Die Klöster hatten eigene Armeen gehabt, mit denen sie das Land erobert und regiert haben, vor denen sich selbst der König gefürchtet hat und eben auf die Rücksicht nehmen musste. Und das müssen wir wissen, wenn uns die Leute weismachen wollen, wie der Dalai Lama, das sei nun alles nur Friede gewesen und der Buddhismus sei die Religion des Friedens, das ist falsch. Also diese Forderung, wie wir sie bei Jesus haben, Feinde zu lieben oder dem, der dir Böses tut, Gutes zu tun, das sind ja nicht mal die Forderungen, die Buddha aufstellt, geschweige denn, dass das hinterher auch von seinen Anhängern so ausgeführt worden wäre. Also wenn wir die Praxis anschauen, weicht sie ab, und wenn wir den Anspruch des Gründers anschauen, Jesus gegen Buddha, sehen wir, dass da Buddha auch zurückbleibt hinter dem, was Jesus eigentlich fordert. Ja. Sonst sehen wir eben zahlreiche Tempelbauten, prächtige Gebäude, viel Symbolik in den Gebäuden auch. Ihr habt manche dieser Gebäude gesehen, die sehen so aus wie Glocken. Ne? Ist euch das aufgefallen? So wie Glocken, oben spitz zulaufen, unten breit. Die nennt man Stupas. Und Stupas sollen an Grabhügel erinnern. Das sind welche, in denen hatte man ursprünglich einmal Reste des Buddha begraben, so eine Art Reliquienkult. Man hatte Überreste vom Buddha benutzt, hat die in solchen Stupas begraben und das waren dann die ersten heiligen Gebäude. Später, als man nicht mehr so viel Überbleibsel Buddhas hatte, hat man dann die nachgebaut, ohne die Überbleibsel Buddhas und hat dann zum Teil den Buddha da reingesetzt, da drauf gesetzt oder in der Nähe gesetzt davon. Aber das sind typisch buddhistische Gebäude. Es wurde dann auch noch erwähnt, dass es verschiedene Formen des Buddhismus gibt, auf die werde ich im Einzelnen auch noch kurz in der Folge eingehen. Jetzt will ich erst einmal euch noch einen Ausschnitt zeigen aus einer ganz anderen Form, wie der Buddhismus praktiziert wird. Hier ist er ja sehr stark mit dem Herrscher, mit dem König verbunden, mit der Nation verbunden und auch mit der einfachen Bevölkerung verbunden. Jetzt werden wir sehen, in Japan ist das ein bisschen anders ausgeprägt, der Buddhismus. Hier haben wir auch gesehen, ist sehr stark mit Opfergaben verbunden beispielsweise, ne? Mit Pilgerreisen verbunden, die eben die Mönche bzw. die einfache Bevölkerung dahin unternimmt. Das ist in Japan ein bisschen anders gewesen. Ich werde gerade mal euch auch den daraus vorspielen.
Von dieser Art der Selbstfindung intensiver Leben, innere Ruhe, Gelassenheit ausstrahlen. Wir machten uns auf die Suche und kamen in die alte japanische Kaiserstadt Kyoto, die Stätte des Friedens und vor allem unser nächster Schauplatz einer Weltkultur.